Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Fondsgedanken, dem Podcast, mittlerweile die Folge 10. Ausnahmsweise mal nicht aus dem ABC Tower bei Köln, sondern aus aktuellem Anlass, auch vom Fondskongress in Mannheim. Spaßeshalber von manchem auch das Woodstock der Fondsanleger genannt. Wie hat man sich das vorzustellen? Ein Messegelände, auf dem 200 Investmentgesellschaften, Dienstleister, Banken, Vertriebsunternehmen ihre Messestände haben und eigentlich das Prominenteste aufbieten, was sie an Fondsmanagern, was sie an Salesmanagern, Produktmanagern zur Verfügung haben. Und auf der anderen Seite mehrere tausend Besucher aus dem B2B-Bereich, vor allen Dingen unabhängige Finanzdienstleister, Vertreter von Bankhäusern, von Vermögensverwaltung und natürlich auch der ein oder andere professionelle Investor. Das Ganze ist immer, wie ich finde, eine gewisse Form der Reizüberflutung. Man möchte mit so vielen Leuten sprechen und man hat eigentlich nur 36 Stunden Zeit, inklusive des Nachtprogramms, was vom einen oder anderen doch sehr exzessiv genutzt wird. Heute am zweiten Messetag ist mir mancher begegnet, der den Weg auch erst um 5 ins Bett gefunden hat und trotzdem um 8:30 wieder am Messestand steht. Bei uns im Studio ist heute Thorsten Pöschmann. Er ist ja Berater des Hauses Drescher & Cie, mit der Geschäftsführung quasi direkt verbunden und vernetzt. Er ist mit mir diese zwei Tage auf der Messe auch unterwegs gewesen. Ich freue mich, dass du im Studio bist, Thorsten, und würde direkt mal einsteigen und sagen, der Flair, wenn man sich so mal die ersten Eindrücke da verschafft, was sind so die Bilder, wenn du 3-4 Bilder von der Messe vor deinem geistigen Auge gerade mal abrufst, was waren die, wo du sagst, also die sind mir jetzt echt in Erinnerung geblieben?
Ja, moin moin. Schlange stehen, um an eine Mondschnecke zu kommen gestern Nachmittag. Zum Beispiel ist ein Bild, was beschreibt, dass ich es als sehr voll empfunden habe. Sehr gut angenommen, die Messe. Gestern Morgen relativ früh da gewesen und die Hütte schon brechend voll. Also man kann sagen, dass Mannheim trotz aller Angebote im Internet immer noch ein absoluter Zugmagnet ist, was die Fondsindustrie angeht. Und es ist auch zunehmend bunt hier. Also es ist sicherlich immer wieder auch schön hier zu sein, weil es ist ein buntes Spektrum und die Aussteller, auch hin und wieder neue, lassen sich Sachen einfallen, die müssen einem nicht gefallen. Aber es ist durchaus amüsant zu sehen, wie man versucht, Finanzprodukte Beratern und Vermittlern schmackhaft zu machen. Und auffällig war doch, als man das letzte Jahr hier reinkam, hatte man vom Stimmungsbild hier irgendwie, gut, die Kurse waren vorher abgerutscht, da war ein Rand dabei, das hatte irgendwas was Düsteres an sich. Und das war mehr so eine entspannte Lockerheit, die so in dem Raum zu spüren war. Und der zweite Tag, der erschien mir überraschend leer zu sein. Also genau Kontrastprogramm zu gestern. Heute hätte ich mir den Beutel mit Mondschnecken füllen können. So viele waren da übrig. Also das mal so als Übergang. Mir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht. Und es lohnt sich doch irgendwie, die zwei Tage hier zu verbringen, Leute zu treffen und auch mal zu gucken, wie das ein oder andere wichtige Thema zumindest versucht wird anzugehen.
Also wenn ich mir mal überlege, ich bin mittlerweile auf allen Fondskongressen, seitdem es diese Veranstaltung gibt, gewesen, wenn ich das so Revue passieren lasse zu heute, dann stellt man von Jahr zu Jahr auch eine gewisse Versachlichung des Publikums fest und auch eine, ich sag mal, zunehmende Seriosität der Anbieter in der Art und Weise, wie sie sich auf das Fachliche konzentrieren. Das kann man an zwei Dingen, glaube ich, festmachen. Auf der einen Seite, dass die Besucher wesentlich mehr das Vortrags- und Seminarangebot nutzen, dass da die Säle eigentlich rund um die Uhr voll sind und es weniger auf der anderen Seite diese Jäger und Sammler gibt, die an den Ständen meinen, sie müssten wegen der Giveaways da kommen, die Stifte, Stressbälle und Landkarten und was auch immer es da als Präsente gibt, abgreifen und sich die Taschen füllen. Also man sieht weniger die mit den gefüllten Kaffeetassen, Sammeltaschen herumlaufen und dafür mehr ernstzunehmende Gespräche. Das hört man auch von den Gesellschaften an den Ständen, dass die sagen, die Leute, die zu uns kommen, kommen mit ganz speziellen fachlichen Fragen auch zu den Produkten, dass da mehr Sachlichkeit drin ist. Und zum Zweiten auch von den Gesellschaften selbst, die Art und Weise, wie sie es produzieren. Ja, Infotainment ist immer noch da, aber es wird doch mehr Wert auf Seriosität gelegt. Die Damen sind nicht mehr so leicht beschürzt bekleidet wie noch vor drei, vier Jahren, wo mit Miss Universum Schärpen oder so versucht wurde, die Leute auf den Gängen an die Stände heranzuführen oder auf Rollschuhen unterwegs waren oder so. Dafür bauen wir jetzt Betten auf, ja. Das muss man dazu sagen, an einem der Messestände, die sonst sehr uniform dargestellt sind, war ein Bett. Ja, aber vielleicht, wenn du jetzt den Ball hier reingeschmissen hast, dann erklärst du vielleicht auch, was sie mit dem Bett da machen, weil es war ja nicht dazu da, dass du da eine Stunde schlafen konntest für deine Siesta.
Ja, nee, aber es liegen ja noch Damen rum und ich dachte, das passt hier irgendwie zusammen. Relativ leicht gekleidete grüne Damen, also Bachelorettes nennt man die wohl. Wenn man es nicht richtig ausspricht, ist das dann die Bachlorin. Die machen Werbung für Crosslane, der Versuch der Auflage eines offenen Studentenwohnheimfonds. Und dieses Bett oder dieser ganze Messestand symbolisierte letztendlich ein Studio für Studenten, ein Studentenapartment, was man jetzt versucht in einen offenen Fonds, also so wie wir es kennen, offenen Immobilienfonds zu wandeln und hat jetzt die Zulassung dafür. Crosslane ist, glaube ich, das dritte Mal jetzt auf der Messe hintereinander und hatte zwei Jahre kein Produkt, sondern nur den Messestand und jetzt haben sie den Messestand und der war schon augenfällig, also eine Fondsgesellschaft mit einem Doppelbett auf dem Stand, war ein Hingucker. Ich möchte nochmal eins zu den Seminarvorträgen sagen, insbesondere so zweite Reihe, dritte Reihe, wo man eigentlich im Messeprogramm drüber blättert, weil es jetzt nicht die Highlights ist. Fidelity hat mich auf einen hingewiesen, sagt, sie würden da was machen und das ist die und die Uhrzeit und das ist auch ein kleinerer Saal, aber das wird sich mal lohnen. Ich habe mir das angucken und gesagt, ja, so einen Menschen, den siehst du nicht immer, hat auch nichts mit Fonds zu tun. Geschäftsführer von Scholz & Friends, der die Opel-Kampagne gemacht hat. Der Opel vom Schlechten, Opel, gedreht hat in wir bauen tolle Autos und wir drehen das Markenimage rum. Und der hat einen Vortrag gemacht, wie man eine verfahrene Situation eigentlich hat, ein gutes Produkt, hat aber ein schlechtes Image, hat da ein paar Mal einen mitgekriegt und hat gezeigt, wie Scholz & Friends die Werbekampagne gemacht hat und wie die Wahrnehmung von Opel sich geändert hat. Und jetzt macht man das bei Multi-Asset-Fonds von Fidelity und zeigt so den Weg auf, wie man das auch bei Fonds hat. Fand ich fantastisch. Wäre ich alleine nie reingegangen. Und es lohnt sich beim Fondskongress offensichtlich neben den Highlight-Vorträgen, die es so gibt, auch mal zu gucken, was so in der zweiten und dritten Reihe im Kleingedruckten stattfindet. Und man muss mal sagen, Geschäftsführer für Scholz & Friends für 20 Minuten nach Mannheim zu schaffen, der, ich sag mal so, gefühlt 40 Leuten was erzählt, das finde ich schon eine Leistung. Also eigentlich hat der einen größeren Saal verdient. Und ich nehme aus dem Grund nehme ich auch der Sache hier viel Positives mit aus Mannheim. Und zu einem anderen Vortrag, in dem ich auch mehr durch Zufall gelandet bin, kommen wir vielleicht im Rahmen der Digitalisierung nochmal. Da ist mir das Blech weggeflogen, wenn ich ehrlich bin.
Dann greifen wir die Digitalisierung direkt auf, denn jetzt hast du den Leuten den Mund wässrig gemacht mit dem Thema Blech weg. Aber wo ist das hingeflogen?
Ja, das ist hingeflogen. Gut, ich habe einen leichten Hang ja sowieso zu Fintech und alles, was sich im Bereich Digitalisierung, Finanzdienstleistung bewegt. Deswegen habe ich ja auch vor zwei Jahren bei dir Lust gehabt, mal wieder mitzumachen, weil es da so ein Digitalisierungsprojekt gab und die ganze Fintech-Geschichte. Man merkt jetzt, Digitalisierung ist ein Thema und es gibt ganz viele Finanz-App und viele Maklerpools, die eine Makler-App haben und irgendwas. Und man versucht hier irgendwie die alte Welt in eine neue reinzustopfen und digitalisiert vor sich hin. Und dann war ich bei Exporo, die Aussteller hier waren. Und Exporo ist eine Plattform, die Schwarmfinanzierung macht, hat mit Fonds eigentlich gar nichts so zu tun. Soll vielleicht auch gar nicht das Geschäftsmodell, was die machen, Schwerpunkt sein. Aber wie sie es machen, fand ich schon irgendwo sensationell. Also nennt sich hybrider Vertrieb, machen Internetgeschichten, Social-Media-Geschichten, wenden sich direkt an den Endkunden. Der Endkunde soll Immobilienprojekte dort mitfinanzieren ab 500 Euro, haben 36 Projekte mittlerweile gemacht, haben 8,4 Millionen Venture Capital bekommen. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht da läuft, das lässt sich mit dem Geld, was sie haben, auch flicken. So, und warum sind die auf dem Fondskongress? Weil sie ein Vermittlermodell haben. Und der dient als Tippgeber und der soll gar nicht den Kunden zuführen, sondern soll den Kunden dazu bringen, die Webseite zu besuchen. Also der Vermittler bringt seinen Kunden oder seinen Kundenbestand dazu, von einem Anbieter eine Webseite zu besuchen. Das ist sein Auftrag. Dann hat er einen Coupon, so dass der Kunde 50 Euro Gutschrift kriegt, wenn er dort eine Investition tätigt. Und aufgrund des Gutscheincodes erkennt man, von welchem Vermittler der kommt. So, und jetzt kommt's aber. Für jede Investition, die erste Investition, gibt es 2,5% der Investitionssumme als, ich sag mal, Lead-Prämie. Und die, wenn der auf der Plattform nochmal irgendwas macht, gibt es jeweils 1,5%, muss der Vermittler sich nicht drum kümmern. Und hier werden zwei Welten verbunden. Ich mache B2B und ich mache B2C und incentiviere den Berater in einer Art und Weise, für mich ist das viel Geld, 2,5% der Investitionssumme dafür, dass man Kunden sagt, hey, geh mal auf die Webseite, Haftung nix, sondern einfach guck dir das an, finde ich sensationell. Und wenn man dann sieht, da 2,5-3.000 Kunden pro Monat Zuwachs bei so einer Geschichte, da sieht man, was im Bereich der echten Digitalisierung, nicht der gewollten, nach dem Motto, jetzt müssen wir einen Voranteil da irgendwie digitalisieren, dass man den schön darstellen, sondern wie man ein Geschäftsmodell hinkriegen kann, und was man dann auch im Kundenbereich sieht. Das war ein Vortrag von Exporo, war der einer der CEO hier und Mit- und Gründer. Und es ist keine Frage, dass das von Erfolg gekrönt ist. Allerdings wieder so ein Vortrag der zweiten, dritten Reihe. Wie viel waren im Raum? Ich sag mal 30. Es fand keiner schlecht, was der erzählt hat, aber es waren nur 30 im Raum und nicht hunderte wie bei den 1A-Vorträgen.
Ja, bei den 1A-Vorträgen muss man sagen, waren ja teilweise sogar Tausende da. Ja. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was mich am Funkkongress vom Modell her immer sehr fasziniert hat, ist die Tatsache, dass nicht wie auf anderen Messen es so ist, dass jedes Haus nach seiner imposanten Größe oder wie wichtig es sich sieht, also wie groß die Marketingbudgets sind, seine Stände baut, teilweise auf einer DKM-Messe in Dortmund oder so. Die Stände von Versicherern, das sind ja teilweise Wohnpueblos, beraten auf 3 Etagen. Hier hat jeder seine Box, ich weiß nicht, 16 Quadratmeter, 4x4 Meter. Ja, ja. Und es ist egal, ob das Fidelity, BlackRock als die Riesen dieser Industrie sind oder eine Smart Invest, eine Castelsche Bank, die dann letzten Endes mit derselben Größe sich präsentieren darf. Das heißt, man muss hier eigentlich schon, Stichwort Leistungsschau, auch mit dem überzeugen, was man an Inhalten zu bieten hat und mit dem, was die Produkte an Performance machen. Und dann sieht man natürlich schon an dem einen oder anderen Stand gewisse Trauben, wo man weiß, das sind die Häuser, deren Produkte derzeit eben auch sehr stark gefragt sind. Das ist beispielsweise eine Flossbach von Storch, wo entsprechend viel los ist. Es ist natürlich da, wo traditionell viele auch ihre Vertriebsvereinbarungen haben bei einer deutschen Asset oder so, wo man dann da ist. Und das, was an den Häusern eben, ich habe Reizüberflutung gesagt, so schön ist, dass die natürlich für diese Veranstaltung dann auch immer ihre Stars mitbringen. Und dass die dann teilweise sogar in Kombination auf der Bühne sind. Dann vielleicht auch mal zum Thema Stimmungsbarometer übergeleitet. Eine interessante Veranstaltung im Rahmen des Fondskongresses ist für mich immer der sauren Fondsmanager-Gipfel, weil dann wirkliche, ja, ich sag mal, 100, 140, 160 Jahre Markterfahrung in Form von vier Fondsmanagern auf der Bühne ist. In diesem Jahr Peter Huber von Star Capital, Klaus Kaldemorgen von der deutschen Asset. Das war Olga Eichler da von Mindfirst und Bert Flossbach. Und wenn die vier sich dann darüber unterhalten, was uns das Jahr so beschert, dann ist nicht ohne Grund der Raum von den maximalen Kapazitäten Saal 1 voll ausgelastet, weil alle sagen, in solchen Produkten sind wir drin. Ein Konzept Kaldemorgen, ein Flossbach von Storch, Multiple Opportunities, wollen wir wissen, wie die den Ausblick machen. Und das fand ich gestern ganz interessant, weil passend zu dem Jahresbericht, den Flossbach, glaube ich, sogar überschrieben hat mit dem Wort Regimewechsel, war gestern immer sehr viel die Rede davon, dass es eine Zeitenwende gibt, dass es da einen Systemwechsel, einen Paradigmenwechsel gibt. Und das wurde in dieser halben Stunde da sehr schön herausgearbeitet, wo sich diese Fragen eben stellen. Und da sind wir ja bei den großen Trends der Industrie, zum Beispiel diese Frage aktiv-passiv. Es wechselt immer mehr in das Passive rüber, aber die Frage von den Vieren auch, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um aus den aktiv gemanagten Fonds, können wir in den USA sehen, in sehr starkem Maße in die preiswerteren passiven Lösungen rübergeswitcht wird. Diese Fragestellung dahinter, dieser Systemwechsel, auf jeden Fall ist er da, ist er richtig? Wäre das nicht besser vor ein paar Jahren passiert, dann hätten die Leute attraktive Zeiten vor sich gehabt. Das Zweite zum Thema Paradigmenwechsel, natürlich die Frage Deflationsängste, Inflation. Man muss das einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Peter Huber, der sagt, er kann sich vorstellen, in den nächsten 4 Jahren, dass wir eine Inflationsrate von 5% in Europa wieder sehen werden. Also nicht nur dieser einmalige Basiseffekt durch Öl, der uns jetzt mal kurzfristig auf einer 1,7 oder 2 hochführt, sondern richtig die Ketchup-Flasche, die unkontrolliert anfängt auszuspucken. Da muss man sich einfach mal überlegen, wenn jemand, der wirklich als ein Renten-Starfondsmanager gilt, wie Peter Huber sagt, mit den Renten ist vermutlich nicht mehr viel zu verdienen. Mit Blick in die Zukunft ist zumindest mal im Bereich der Staatsanleihen nicht viel gebacken. Dann wird man Geld verlieren. Dann ist das bei vielen noch gar nicht angekommen. Da wird dann viel über die große Rotation gesprochen. Ja, Aktien müssen jetzt sein. Ich hatte gestern im Rahmen dieser Diskussionsrunde schon den Eindruck, dass es da, ich sag mal, auch gewisse Ängste gibt. Insgesamt war die Stimmung auf dem Kongress sehr positiv. Du hast es eben selber angesprochen. Ja. Letztes Jahr war es so, dass wir da eine Klaus Kaldemorgen hat das am Schluss dieser Diskussionsrunde auch gesagt. Er hat gesagt, letztes Jahr, als wir hier waren, war die Stimmung schlecht und im Laufe des Jahres ist es eigentlich ganz gut gekommen. Ja. Er hat gesagt, mir ist es in diesem Jahr eigentlich zu positiv. Ich fürchte, dass wir, wenn wir uns im nächsten Jahr hier wieder treffen, ein schlechteres Jahr gehabt haben, als jetzt die Stimmung gewesen ist. Das könnte man sich in der Tat vorstellen. Also dieser Paradigmenwechsel, der wird diese Fondsindustrie glaube ich, schon sehr stark in diesem Jahr beschäftigen. Und das wurde aus diesem Stimmungsbarometer da schon erkenntlich. Nichtsdestotrotz erkennt man ja, dass alle sagen, Aktien müssen es bringen. Seien sie in Aktien übergewichtet.
Aber es ist ja nicht so. Also ich war bei dem Panel nicht. Ich war heute Morgen noch bei Dr. Jens Erhardt, den wollte ich unbedingt sehen. Saal war etwa zwei Drittel gefüllt. Gut, zweiter Tag nicht mehr so viele Besucher. Und er hat, gut, er macht ja immer gute Vorträge und gute Schaubilder. Vieles weiß man auch, hat man schon mal gesehen oder ist jetzt nichts Neues. Aber manche Sachen sind doch dann doch, wenn es auflegt, dann, also wenn man sieht, was die letzten 10, 12 Jahre aktiv und passiv in Renteninvestments gegangen ist und was von privater oder institutioneller Seite ohne Firmenrückkäufe in Aktien gegangen ist, Aktienzuflüsse mit 490 Milliarden negativ, also Abfluss. Der Rest ist in die Renten gegangen. Da ist eine Lücke zwischen den beiden von 2 Billionen Dollar, eine Lücke in den letzten 12 Jahren entstanden. Also sehr einseitig investiert in dem Bereich, wo es eigentlich nichts mehr gibt. Und in dem Bereich, und das wissen wir beide, es ist auch die Fondsindustrie in den letzten Jahren einfach die Risikoleiter hochgestiegen. Haben wir erst Staatsanleihen gemacht, dann haben wir Corporates gemacht, dann haben wir Emerging Bonds gemacht, dann haben wir Emerging Bond Local gemacht, dann haben wir Coco Bonds gemacht, dann haben wir Nachrangige gemacht und ich weiß gar nicht, wo wir im Moment sind, um die letzten 3,5% irgendwie vor Kosten rauszukriegen, ist man am absoluten Risikolimit im festverzinslichen Bereich und da brauchen wir gar nicht zu raten, ob das gut geht oder nicht. Wir wissen es ja jetzt schon. Es ist eine Frage der Zeit. Und wir können ja so sehr für Equity aktiv oder passiv hier trommeln. Wir wissen ja aufgrund der Zuflüsse und der Investmentfondsstatistik, wo das Geld hingegangen ist. Das ist nicht da, wo wir glauben, dass es richtig ist, sondern es ist genau auf der opposite Side. Und das Letzte, dann bin ich auch mit meinen Geschichten, was ich dazu sagen, erstmal am Ende. Ich finde, wir verniedlichen das immer noch, indem wir bei dem, wenn wir vom Nullzins angucken und uns Rentenportfolios oder rentenlastige Portfolios angucken, dann sprechen wir darüber, dass man sich auf Volatilität einstellen muss. Nein, auf Verlust musst du dich einstellen. Wenn du von einem Nullzins anfängst, in einen Zinserhöhungszyklus zu kommen, dann kriegst du keine Volatilität, sondern kriegst du einen dauerhaften Wertverlust. Und diese nach dem Volatilität ist, ja, das wird schwanken. Nee, du verlierst Geld und das massiv. Und das kann man so nicht draufschreiben, weil es natürlich sich nicht mehr verkaufen sagt, Achtung, ab diesem Niveau gibt es nur noch was zu verlieren. Wenn man sagt, naja, ab diesem Niveau wird es schwanken, klingt das harmloser. Ich finde es schon relativ dramatisch, aber das ein oder andere, was die Fondsgesellschaften erstens machen und auch im Marketing machen, halte ich für richtig. Erstens, man braucht Risikomanagement. Das ist eine aktive Geschichte, mag einem gefallen oder nicht gefallen. Ab einer gewissen, sag mal, Reife der Finanzmärkte brauchst du irgendwo latent zumindest Risikomanagement. Das kriege ich passiv in der Regel nicht. Und der Hinweis, dass Aktien gemessen an den historischen Durchschnitten und wenn man sich einen Kursindex DAX anguckt, Kursindex ohne Dividenden, ja, wir sind immer noch unter 2000. Also wenn wir über Überbewertung von Märkten sprechen, sind der Kursindex vom DAX ist unter dem von 2000, also 16, 17 Jahre, Nullnummer. Worüber reden wir eigentlich genau? Und das ist vertrieblich, glaube ich, auch, wenn man es vernünftig macht, ein Ansatzpunkt, anstatt in der Nachrang-Leverage-Anleihe nochmal 0,6 irgendwo rauspressen zu wollen.
Ja, man muss auch ganz klar sehen, dass die Kursschwankungen ja auch immer die Gelegenheit sind, die berühmte Volatilität zu niedrigeren Zeitpunkten einzusteigen und zwischendurch vielleicht auf höheren auch in der Kasse zu machen. Dazu passt vielleicht ganz gut die Äußerung von Dr. Flossbach, der gestern gesagt hat, wir sind auf jeden Fall in 10 Jahren alle reicher. Dann die Ergänzung von Holger Eichler und auch von Huber kam. Ja, wir müssen nur zwischendurch uns mal darauf einstellen, dass es da auch mal richtig kracht. Was man dann aber auch dazu nutzen muss, um nachzukaufen, bitteschön. Da sollte man dann entsprechend das Pulver zwischenzeitlich auch mal für trocken legen. Das ist das Einzige, was ich in dem Zusammenhang anmerke. Eine Euphorie am Aktienmarkt kann ich auch nicht sehen. Nee. Was ich aber definitiv sehe und was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, ist diese ganze Begeisterung für alle positiven Effekte, die man sich aus dem Trump-Szenario vorstellen kann, die eingepreist wird. Und die negativen Entwicklungen, die daraus mit Sicherheit genauso ableitbar sind, anscheinend werden die derzeit überlagert, ausgeblendet oder wie auch immer. Mag sein, dass es da zwischendurch mal Ernüchterungen geben wird, aber eine wirkliche Alternative zur Aktienanlage, da haben wir wahrscheinlich, sind wir einer Meinung, da gibt es nicht wirklich große, ernstzunehmende Alternativen. Schade vor allen Dingen für die Anleger, die einfach aus Gründen der Regulierung gezwungen sind, in Anleihen zu investieren und nur in kleinen, niedrig dosierten Dimensionen Aktien beimischen dürfen. Für die wird es dann natürlich, Stichwort auch die, ich sag mal, institutionellen Einrichtungen für die Altersversorgung, für die wird es natürlich dann sehr schwierig werden, in den nächsten Jahren da was zu machen. Und ich beobachte das auch zunehmend mehr, wie die dann illiquide Kapitalanlagen anhäufen, um mit denen letzten Endes noch ihren Renditeverpflichtungen nachzukommen, was zugegebenermaßen auch immer schwieriger wird.
Darf ich zu illiquide? Ich war heute noch in einem Vortrag. Ich gucke ja ein bisschen abseits der Fondsbranche mal hin und wieder ganz gerne, ob das jetzt hier so eine Nachanleihengeschichte ist. Also ich war bei einem Sachwerteanbieter, fand ich jetzt mal ganz interessant, der Beteiligung verkauft. Die haben ja auch Stände, ist jetzt nicht unser Schwerpunkt in der Berichterstattung, aber ich möchte mal erzählen, was da so in diesem... Also wegen Inflation und sowas hat man vor Jahren Schiffe und Flugzeuge als Beteiligung verkauft. Und das war auch alles ganz prima und hat einen A380, also den großen Airbus A380 gemacht, einen nach dem anderen, dieses tolle Flugzeug und super. So, 10 Jahre später stellt man fest, Airbus fährt die Produktion runter, baut noch einen Monat und im zweiten Markt lässt sich ein Preis für das Flugzeug nicht feststellen, weil er sich nicht durchgesetzt hat. Da saßen jetzt einige, die das vermittelt haben und die ersten Leasingverträge laufen noch, aber nächstes Jahr laufen die so langsam aus und dann ist es die Frage, erstens, wer liest sie weiter, zweitens, was ist so ein Ding im Zweitmarkt wert? Insbesondere, wenn da noch Fremdkapital drauf ist. Ja, lange Gesichter, man weiß es nicht. Auch der Anbieter weiß es nicht. Präzedenzfall. Sieht halt nicht so gut aus, wenn du einen Flugzeugtyp hast, der... dann kippte die Stimmung in den Saal. Dann ging das eigentlich gar nicht mehr darum, was kommt Neues, sondern was mache ich jetzt mit meinen Flugzeugbeteiligungen, die da hinten anfangen zu drücken und ich weiß, dass ich in 1,5 Jahren irgendwie möglicherweise ein Problem kriege. Und das ist die Kehrseite. Vor 10 Jahren, würde ich sagen, hätte keiner gegen einen gewissen Sachwert gerechnet und gesagt, das ist ein Selbstgänger. Das ist das beste Flugzeug auf der Welt und der Flugverkehr nimmt zu und der Kerosinverbrauch ist niedrig und Argumente gibt's immer. Und wenn man es nicht vom Fuß kriegt und die Welt sich doch irgendwie andersrum dreht, habe ich anschließend ein Riesenproblem im Nacken. Und diese Inflation, Deflation und Rentengeschichte sorgt möglicherweise genau dafür, dass man Argumenten zugänglich ist und irgendwas macht, was in 10 Jahren, weil das Szenario wieder anders ist, die Entscheidung, die ich mal getroffen habe, aber die Anlage nicht mehr belastbar ist, weil sich das Szenario geändert hat. Spricht eigentlich wieder für den offenen Investmentfonds, weil ich da meine Meinung mal ändern kann und nicht drauf setzen muss, dass meine Prognose über 15 Jahre aufgeht.
Da hast du was sehr Schönes, gerade deshalb gesagt, weil du nochmal betont hast, offener Investmentfonds. Und das ist, glaube ich, auch was, was im Rahmen des Fondskongresses einmal mehr deutlich wird, dass durch die gemeinschaftliche Veranstaltung von Beteiligungshäusern in Form von sogenannten, geschlossenen Fonds, wie der Arbeitstitel immer ist. Heutzutage heißen sie, glaube ich, Publikums-AIF als alternative Investmentfonds. Also das heißt, sie sind eben nicht täglich handelbar, sie sind nicht so liquide wie Publikumsfonds. Auf der anderen Seite die Publikumsfonds, dass da auch vieles immer in der Wahrnehmung draußen miteinander vermengt wird, das bekommt, glaube ich, beiden Sachen auch nicht so gut. Es wäre da besser, wenn man das auch noch deutlicher auseinanderhalten würde. Ich habe manchmal den Eindruck, dass selbst die Medien, für die ist Fonds gleich Fonds und man kann sich dann noch freuen, dass das nicht nur ganz andere Sachen subsumiert werden. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich eine Beteiligung an einem Tanker habe oder an einem Flugzeugleasing oder ob ich einen Wertpapierfonds habe, der jeden Tag einmal seinen Netto-Inventarwert errechnet und anschließend in der Lage ist, zu diesem Preis neues Anlegergeld anzunehmen oder andere auszuzahlen. Da sollte man schon die Demarkationslinie auch im Rahmen von Produktshows vielleicht sauberer voneinander ziehen, ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Wenn wir uns an der Stelle dann überlegen, was sind so die Herausforderungen und Trends, die im Jahr 2017 auf uns zukommen, dann würde ich dich fragen, was sind diese Trends? Auch deshalb, wir haben ja jetzt die ersten 4 Wochen in diesem Jahr keinen Podcast gemacht. Wir haben gesagt, wir starten ins Jahr mit dem Podcast vom Fondkongress, weil der auch so der Impuls sein soll für das, was vor uns liegt. Was ist das, wo du sagst, das sind die großen Herausforderungen, die in diesem Jahr vor der Branche und auch vor den Anlegern liegen?
Also ganz ehrlich, eine Herausforderung wird sein, ich glaube, dass diese Herausforderung eigentlich jeder weiß, aber in der Umsetzung ist das nach hinten geschoben, weil die Märkte mitspielen. Ich glaube, wenn wir von diesem Niveau aus mal 2 schwache Kapitalmarktjahre hintereinander bekommen, das ist sowas von raucht in den Depots. Und das liegt eigentlich nicht so an den Märkten, sondern das liegt an den Kostenstrukturen. Ich glaube, die Kosten sind für das, was auch geboten wird, Bepro nehmen und nochmal 1% Servicegebühr, um 3 verschiedene Multi-Asset-Fonds zu allokieren. Entschuldigung, das ist kein Geschäftsmodell auf Dauer. Ja, das funktioniert im Moment, weil die Erträge das überdecken und dann wechselt man mal einen Multi-Asset-Fonds aus, weil er nicht läuft und macht mal was anderes rein. Aber ich kann nicht 1,5% für irgendwas nehmen, was keinen Gegenwert hat. Das ist allerdings langläufig. Das ist ein Modell, so dass ich aus einem verwalteten Volumen von 5 Millionen Euro eine Marge generieren kann, um davon zu leben. Und ich glaube, das hört irgendwann aus. Und möglicherweise kommt MiFID 2, wo sich draufschreiben muss, was es kostet und ein schwaches Kapitalmarktjahr zusammen. Das bringt die Katastrophe für das ein oder andere. Auf der Produktseite sind einige Anbieter hergegangen, haben Performance-Fees gestrichen, haben Managementgebühren gekürzt. Also auf der Produktgeberseite sieht man schon, dass das Kostenthema angegangen wird, dass es ein Versuch ist, die niedrigen Erträge zu kompensieren. Und das ist einer der Treiber, glaube ich, den ich gesehen habe. Während andere Anbieter, die noch nichts platziert haben, auf der zweiten Folie ist, wir zahlen eine hohe Bestandspflege. Wie gesagt, willkommen in der Realität. Nur mit dem Argument nimmt dich keiner mehr. Das hat vor 10 Jahren geklappt und heute machen sie die Tür zu, wenn du mit Provisionen wirbst. Das ist eine Sache auf der Kostenseite. Und MiFID 2, da kannst du vielleicht selber noch was zu ausführen. Ich denke, es ist ein wahnsinnig unterschätztes Thema. Es ist kurz vor der Tür und ja, man hat was darüber gehört, aber was das in der Konsequenz wirklich heißt, da kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte drauf verwenden. Das zusammen mit der Investmentsteuerreform, das sind 2 dicke Bretter auf einmal.
Ja, ich glaube auch. Wir haben ja gleich im Studio noch den Thomas Richter, den Bundesgeschäftsführer vom BVI, vom Bundesverband der Investmentgesellschaften. Und werden mit ihm natürlich darüber sprechen, was die großen Herausforderungen für die Industrie in diesem Jahr sind. Und da hast du ja auch schon die passenden Sachen genannt. Dieser Dreifachschlag, der da vor uns liegt, in Form von MiFID 2, was ist da umzusetzen bis zum Jahresende, denn es soll ja ab 1. Januar 2018 Anwendung finden. Zum Zweiten für die Gesellschaft natürlich noch das ganze Thema PRIPS, diese Produktinformationsblätter, die alle Kapitalanlagen quasi miteinander vergleichbar machen sollen. Das ist ja schon schwierig genug bei den wesentlichen Anlegerinformationen und den KIDS-Fonds miteinander vergleichbar zu machen. Das soll dann in Zukunft eine Lebensversicherung und ein Investmentfonds nebeneinander mit solchen Sachen vergleichbar sein und aufgeschlossen über die Risiken belehrt worden sein und Chancen. Das wird eine interessante Sache. Und das Dritte ist in der Tat die Investmentsteuerreform, die ja auch zum 1. Januar 2018 greift. Man sieht da zum Beispiel, dass viele im Markt das Thema MiFID wahrgenommen haben. Wir müssen uns in diesem Jahr vorbereiten, das kommt. Aber Investmentsteuerreform haben viele noch gar nicht auf dem Radarschirm. Dabei wird das hochinteressant werden. Es geht ja dann um Aspekte wie eine Vorabpauschale. Es geht dann auch um Aspekte wie Teilfreistellung, wo die Investmentgesellschaften in ihren Prospekten, in ihren Satzungen vorher definieren müssen, wie hoch ihre Aktienquoten sind, damit Anleger Teilfreistellungen für sich geltend machen können. Also da sind sehr, sehr viele Vorbereitungen zu treffen, wird sehr viel, vermute ich, auch noch, wie heißt das immer so schön, an dauerhaften Datenträgern verschickt werden. Das heißt, die Lagerstellen müssen dann die Kunden über Satzungsänderungen in den Fondprospekten informieren. Da wird vieles auch von zukommen, aber ganz, ganz spannend wird auf jeden Fall für alle, seien sie nun Anbieter, seien sie Berater oder seien sie Investoren, natürlich die Frage werden, was ist an den Kapitalmärkten? Auch dort ist eben das Thema eines Systemwechsels die Frage. Ich glaube, dass die Wahl von Trump vieles verändert hat bei der Beurteilung auch der Marktsituation und entsprechend der Zinswende, ja, scheint speziell in den USA erfolgt zu sein. Aber was das für die Portfolien heißt? Das hat der ein oder andere mit besonders langen Restlaufzeiten, glaube ich, in seinen Portfolien zuletzt gemerkt. Mhm. Aber viele haben noch keine Vorstellung davon bekommen, welche Dimensionen es annehmen könnte. Und da hast du eben das Richtige gesagt. Da sprechen wir dann nicht nur von Volatilität, da sprechen wir von Verlusten. Und das ist speziell für die Deutschen, für die eine festverzinsliche Anlage ja in der Regel etwas ist, wo sie nach ihrer Vorstellung zumindest unter der Laufzeit keinen Verlust erzielen können. Das wird eine sehr bittere Lehrstunde werden. Es gab schon viele Lehrstunden. Nun wird man die Lehrstunde mit den Festverzinslichen mal wieder erleben. Das wird auf jeden Fall was sein, was für die Leute eine große Herausforderung wird. Letzte Frage von mir vielleicht, wenn wir uns nächstes Jahr an dieser Stelle wieder treffen würden. Was wäre eine Meldung, wo du sagst, binnen der 12 Monate, die dann bis zum nächsten Kongress stattgefunden haben, das ist eine Meldung, die würde dich überraschen, wenn sie gekommen wäre als Schlagzeile. Und was wäre eine, wo du sagen würdest, das würde jetzt vielleicht viele andere überraschen, aber wenn ich die Meldung in den nächsten 12 Monaten sehen würde, die würde mich nicht überraschen.
Rentenfonds brachten 15% Ertrag. Das wird mich überraschen, in der Tat.
In der Theorie wäre es möglich.
Ja, theoretisch ist das. Dann haben wir einen Bond-Future von 180 oder was. Theoretisch kann man den da sich hinwünschen oder was auch immer. Das wird mich überraschen. Und was mich weniger überraschen würde, ist, dass wir plötzlich das, was ich dieses Jahr gar nicht gesehen habe, wenn eine Schlagzeile ist, die Anzahl der Edelmetallstände hat sich verfünffacht. Ich habe quasi keinen gesehen. Die Edelmetallstände, die hier jahrelang irgendwie zum Teil wirklich dominant waren aufgrund der Farbe, die sind mir überhaupt nicht mehr aufgefallen. Also das Thema Edelmetalle ist irgendwie wieder in der Schublade verschwunden. Das wäre für mich keine Überraschung, wenn wir im Zyklus dann mal wieder dahin sind, dass es alles wieder ein bisschen güldener und silberner wird. Und diese Rohstoffgeschichte, die auch wieder eigentlich mir nicht präsent erscheint, dass wir wieder über Rohstoffgeschichten und ganz wilde Emerging Market Schürfrechte und sowas sprechen, wäre so der typische Schweinezyklus, haben wir jetzt 7, 8 Jahre, sind wir da abgebürstet worden und dann fängt's an und keiner guckt hin und anschließend zieht die Industrie nach und macht wieder Schweinebäuche und Goldbarren und so. Das wird mich nicht so überraschen.
Ja, Thorsten, soll an dieser Stelle reichen. Die Zeit ist auch schon wieder um. Meine Damen und Herren, wir haben das ein oder andere an Podcast für die nächsten Wochen schon geplant. Sie dürfen sich da auch auf das ein oder andere schon freuen. Es wird zum Beispiel um die Frage gehen, ob man überhaupt eigentlich noch Portfolio-Bausteine in Form von Länderaktienfonds oder von Branchen- und Themenfonds brauchen wird. Dazu werden wir Gesprächspartner haben. Wir werden uns irgendwo im Laufe des Jahres auch mal darüber unterhalten, wie das mit Generationenwechseln in großen Vermögensverwaltungen ist. Da dürfen Sie schon mal auf eine Folge freuen, die wir überschreiben werden mit Wenn der Vater mit dem Sohne. Wenn Sie mal in den Kreis der bekannten Vermögensverwalter gucken, werden Sie nicht so viele Möglichkeiten finden, wer da ins Studio kommen könnte. Wird bestimmt spannend werden. Freuen Sie sich einfach drauf. Sie kennen unsere E-Mail-Adresse podcast@fondgedanken.de. Schreiben Sie uns auch, was Sie sich an Themen wünschen. Vielleicht auch Studiogäste draufschreiben, wo Sie sagen, Mensch, versuch doch mal den in den Podcast reinzuholen. Und ansonsten würde ich Ihnen einfach an dieser Stelle sagen, tschö, aber dieses Mal eben nicht aus dem ABC Tower, sondern aus Mannheim. Viel Erfolg in diesem Börsenjahr, dass das für Sie ein erfolgreiches sein wird. Bis dann.
Tschüss.